setzen möchte oder irgendwie Verständnisfragen hat.
Ganz anderer Meinung ist, das ist alles, alles erlaubt.
Alles erlaubt.
Also kommt zwar nicht alles, aber es ist alles erlaubt.
Ja, dass wir einsteigen in das Gespräch und einfach nochmal nachfragen und unser Bild vervollständigen. Ja, ich hätte gleich am Anfang eine Frage. Wir haben ja diese eine Folie aufgegeben in vielen, vielen kleinen Arbeitsgruppen. Und da habe ich an vielen Stellen ein paar Weidemann gelesen. Also in der oberen Reihe. Sie sind dann in den meisten oder in vielen Arbeitsgruppen mit tätig.
In den wenigsten, aber in einigen, ja.
Ja.
In den wenigsten. Ja. Aber in ein paar, ja.
Ja, ja, das stimmt. Also ich habe Ihren Namen relativ häufig gesehen.
Der ist Ihnen nur aufgefallen.
Ja.
Nee, ich habe auch drauf geguckt, Helmut.
Ja?
Ja, ja. Das fiel mir auch auf. Ja.
Aber ihr habt immer gesehen, dass mindestens noch zwei dabei
sind. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Ist das jetzt ein demütiges Tiefstammeln? Also, was wolltest du mit der Frage?
Ja, ich wollte einfach mal fragen, wie das nun so für Sie als hauptamtlicher Pastor unterzubringen ist. Das ist ja auch eine Menge Arbeit, die dann auf dem Tisch liegt. Überall mit dabei zu sein und an vielen Stellen mit dabei zu sein, mit zu arbeiten. Ich denke mir, um einfach nochmal den Kreis viel größer zu schlagen, Gemeindeaufbau, Sie haben das, glaube ich, heute Morgen schon gesagt, das kann man nicht nebenbei machen. Das ist keine Freizeitbeschäftigung, sondern harte Arbeit. Harte Arbeit, die auch eine Menge kostet, gerade für die Hauptamtlichen. Würden Sie das so bestätigen?
Ja. Also ich empfinde es eigentlich nicht als Stress. Ich habe, auch wenn ich dort mitverantwortlich bin, auch dort an vielen Stellen das Delegationsprinzip. Und die Sitzungen, also Sitzungen halte ich nur die notwendigsten. Ich bin eigentlich kein Sitzungsmensch. Ich delegiere lieber und lasse die anderen sitzen und ich gehe lieber weiter. Und deswegen gebe ich, zwar wenn ich auch verantwortlich für manche Kreise noch mitzeichne, aber doch gestatte ich Ihnen, die ganze Sache zu übernehmen und Sitzungen selbstständig zu leiten und zu übernehmen. Und ich bleibe mit Ihnen im Gespräch darüber. Aber ich möchte nicht in allen diesen Vorsitz haben. Ich nehme nur bestimmte, ich habe nur die Leitung von dem Ältestenkreis und die Leitung von den Ältesten und Diakonen und wenn mal eine Sonderaktion ist. Und sonst ist alles delegiert. Auch wenn ich mitverantwortlich bin und in so einem Kästchen stehe. Aber die Sitzungen besuche ich schon gar nicht in den anderen. Sondern das müssen die schon selbstständig machen. Sonst würde ich wirklich nur von Tagung zu Tagung und Sitzung zu Sitzung und dazu sehe ich nicht meine Aufgabe. Aber da war noch eben was anderes gefragt. Das habe ich jetzt nicht aufgegriffen. Was war es noch? Jetzt ist mir es entfallen, oder?
Das kostet was.
Ja. Ach so, jetzt fällt mir es wieder ein. Hauptsächlich bei den Hauptamtlichen hieß es.
Ja.
Ja, hauptsächlich bei den Hauptamtlichen. Wir sind es ja hier. Wir bedauern uns manchmal gerne selber. Ich meine, wir hätten nicht unbedingt viel Grund dazu. Ich will das auch verdeutlichen. Wenn ich einen Praktikanten kriege oder ein Pastor neu anfängt, so ein Zweiter oder so, dann sage ich immer am Anfang, lass uns doch mal eine Rechnung aufmachen. Da gucken die sich erstmal ganz groß an. Lass uns doch mal sehen, wie viele Stunden arbeiten wir zwei denn jeder der Woche. Und dann tragen wir das mal zusammen. So, und dann sage ich, jetzt gucken wir uns mal die Nicht-Hauptamtlichen, um in diesem Sprachgebrauch zu bleiben. Wir haben so diesen Ausdruck nicht so. Schauen wir uns doch mal Älteste der Gemeinde an. Da geht einer, der, nehmen wir mal nur einen Beamten, ich will die Selbstständigen schon gar nicht nehmen, die einen 8-Stunden-Tag haben, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde zur Arbeit fährt und eine halbe Stunde zurück, dann sind schon die ersten 9 Stunden pro Tag weg. Dann hat er Familie und dann fängt Gemeinde an. Und jetzt versuchen wir uns mal vorzustellen, wie viele Stunden der in der Woche arbeitet. Und dann sage ich zu dem Praktikanten, jetzt nehmen wir zweimal Maß an dem Ältesten. Also wenn ich von dem erwarte, dass er so viele Stunden in die Gemeinde einbringt, also in der Woche arbeitet, da muss ich von vornherein schon mal bereit sein, mindestens dasselbe zu bringen. Und dann kommt natürlich, ich kenne ja all diese Mechanismen schon aus den Diskussionen, dann kommt die Retourkutsche. Der kann aber die Arbeit wechseln und die Themengebiete. Wir sind ja schlau, ne? Ja, wir kriegen uns ja wieder gerechtfertigt irgendwo. Das ist klar, die Hauptamtlichen schaffen das immer besonders gut. Also ich gehöre ja zu denen, deswegen kann ich das ja mal sagen, so offen hier. Und dann sagt er, ja, wenn die auch nur geistliches Gebiet zu machen hätten, dann ging es denen ja besser. Ging es denen ja auch so wie uns. Aber wir haben ja nur Geistliches zu machen und deswegen ist das viel schwerer, so viele Stunden in dieser Thematik drin zu sein. Das hat einiges für sich. Der kann nämlich bestimmte Probleme der Gemeinde mal vergessen, wenn er an seiner anderen Arbeit ist. Und wir sind den ganzen Tag dran. Das stimmt aber nicht. Meistens sind dann die Pastoren, die Familie, haben die angefangen an sich selber zu bedauern, wie schlecht sie es hätten bei diesen vielen Stunden. Und dann sage ich, jetzt gucken wir wieder mal den Ältesten an. Wir können normalerweise mittags und vormittags das Frühstück mit der Frau einnehmen und haben Austausch am Tisch und das haben die anderen alle nicht. Lass uns doch mal als Hauptamtliche ganz anders denken und lass uns mal eine andere Rechnung aufmachen, umgedreht. Die Vorteile sehen. Heute ist eine große Masche, bei jungen Predigern können wir das immer wieder beobachten. Die bedauern sich alle und meinen, dass es immer auf Kosten der Familie geht, was wir in den Gemeinden tun. Also ich kann das so nicht unterschreiben und von daher will ich das mit den anderen auch vergleichen. Ja, da hinten.
Haben Sie Familie, darf ich das fragen?
Ja, dürfen Sie fragen. Ich habe Familie und 3 Söhne.
Wie alt sind die?
Ja, jetzt sind sie schon ein bisschen älter, jetzt ist der erste schon verheiratet.
Sind Sie alleine zu Hause mit Ihrer Frau?
Nein, sind doch Kinder zu Hause.
Auch
noch 2. Ja, das ist klar. Aber meine waren auch mal so klein. Bitte? Das war das Schönste, was es gab. Ein Pastor kommt auch zwischendurch in seine Familie zu Hause, in einer Gemeinde. Aber ein Gemeindeältester ist 8-9 Stunden weg. Der kommt nicht zwischendurch, der sieht noch zur Verabschiedung seine Kinder. Ich denke, wir Hauptamtlichen, das betrifft jetzt weniger die Schwestern, Entschuldigung, aber wir müssen auch mal ein bisschen umdenken an dieser Stelle. Ich versuche immer, weil wir uns immer bedauern und immer meinen, die Gemeinde nimmt uns der Frau weg oder die Frau meint, die Gemeinde nimmt mir den Mann weg und die Kinder kommen zu kurz. Ich glaube das nicht, dass es so ist, wenn wir natürlich ein normales Familienleben haben. Ich glaube, das ist in der Gemeinde besser möglich als in den meisten Berufen sonst, wo die Leute auf Reisen sind oder sonst was machen.
Auch noch Ergänzungsfragen dazu, und zwar, wenn die Gemeinde so groß ist, wo ist ihre Hirtenfunktion? Also sind das jetzt mehr die Ältesten, wo sie sagen, das ist also meine Gruppe und dann haben wir wieder ähnliche Hirtenfunktionen eben in den einzelnen hausreichen Gruppen oder die Ältesten nehmen die wahr. Und eine zusätzliche Frage, vermutlich sind sie auch nicht jeden Abend irgendwo in der Gemeinde. Denn sonst ist es ja schlecht zu vertreten und kann ich den anderen sagen.
Richtig, und selbst anderen Predigen und selbst verwerflich werden passen.
Genau. Was ist Ihre Kleingruppe?
Ja, also die erste Frage war Hirtenfunktion. Als Mose das Volk Israel führte, kam der Jethro, der Schwiegervater, und hat gesagt, Mose, du arbeitest dich kaputt. Also du musst mal ganz anders
lassen. Wir haben heute Nachmittag drüber gesprochen.
Ja. Und dann kam das Delegationsprinzip und er hat ihm sehr gute, brauchbare Vorschläge gemacht. Und da Mose ein gehorsamer Schwiegersohn war, hat er die Ratschläge seines Schwiegervaters Jethro befolgt und hat als Hirte, als Oberhirte an Unterhirten delegiert. Immer weiter delegiert. Und anders kann man es gar nicht machen. Und das mache ich genauso. Die zweite Frage ist, die verbindliche Kleingruppe. Ich habe mehrere verbindliche Kleingruppen. Ich bin in einer verbindlichen Kleingruppe des Diakonats, geografischer Bezirk. Und meine zweite verbindliche Kleingruppe ist, die leite ich allerdings selber auch, das sind diese Grundkurse und diese Seminare, wo wir uns über längere Zeit verbindlich dann treffen.
Da hätte ich eigentlich auch noch
das. Ja, bitte.
Das mit Mitarbeitern ist. Ist es so, dass Mitarbeiter
ein bestimmtes Programm durchlaufen müssen, um Mitarbeiter zu werden. Mhm. Dass man sagt, gut, also du bist jetzt neu, such doch mal den Grundkurs und dann haben wir hier noch eine Mitarbeitereinheit, wenn du das durchlaufen hast, meinetwegen Thema Gaben in der Gemeinde, dann kannst du auch Mitarbeiter werden. Gibt es da so ein Programm?
Also wir versuchen es individuell zu handhaben, also seelsorglich abzudecken. Also wir denken, dass alle generellen Regelungen nicht immer der persönlichen Situation gerecht werden. Und dass es das bessere Lernprinzip ist, wie man das heute lernt, Learning by Doing. Also das heißt, während des Arbeitens lernen mit an der Seite bewährter Mitarbeiter, dass es besser ist als alle theoretischen Kurse und die theoretischen Kurse nur ergänzen sollten. Und deswegen machen wir Folgendes, wenn wir jetzt zum Beispiel diese erwähnte Gemeindeaufnahme und Gabentest, sage ich jetzt mal, obwohl ich von manchen Gabentests nicht viel halte, weil ich der Überzeugung bin, dass da nicht viel bei rauskommt, manchen, es gibt ja unterschiedliche, wenn man jetzt der Meinung ist, meinetwegen, der hat die und die Gabe, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, der passt in die Jungscher Arbeit mit der Gabe. Dann nehmen wir einen erfahrenen Jungscher Mitarbeiter oder den leitenden Mitarbeiter und geben diesen Menschen dem zur Seite. Und dass er mal ein Vierteljahr das probt. Und zu sehen, ob sich die Gabe bestätigt oder nicht. Und das soll bewusst eine Probezeit sein, wo er nach einem Vierteljahr aussteigen kann, ohne jeglichen Gesichtsverlust. Das ist nämlich wichtig, es soll nicht deprimierend sein für diese Leute, das nicht geschafft zu haben, sondern im Gegenteil, es soll klarer geworden sein, wo die Gaben liegen. Und das ist ganz wichtig, dass wir den Leuten diese Gesichtsverluste nicht zumuten, schon gar nicht am Anfang eines Glaubenslebens, sondern einen Weg finden, wie wir das umgehen können. Das haben wir auch in anderen Bereichen so. Ich denke, da muss man einfach sehr sensibel auch mit den Menschen umgehen. Ja, jetzt Moment, jetzt da und dann dort.
Die delegieren, aber wenn die Leute nicht da sind, zum Delegieren,
was ja. Also es ist ja immer so, wenn es wenige Leute sind, hat man große Chancen, ein riesen prozentuales Gemeindewachstum zu erreichen. Wenn ein Missionar heiratet, und er alleine angefangen hatte, die ersten 100% voll. Ist klar, ne? Wenn diese zwei noch ein Ehepaar gewinnen, sind 300% Gemeindewachstum. Ich will sagen, dass man prozentuales Gemeindewachstum in kleinen Gruppen sehr schnell mit hohen Prozenten erreichen kann und dann allmählich dieses Delegationsprinzip und auch das Kleingruppenprinzip mit wachsender Größe erst sich entwickeln und wachsen muss. Am Anfang geht das nicht. Das haben Sie richtig erkannt. Und jetzt sprechen Sie vermutlich noch eine andere Situation an, nämlich dass ein Kreis übernommen ist, der vielleicht schon lange da ist, könnte sein, und der ist klein geblieben. Und an wen soll ich delegieren? Und dann kommt manchmal noch die Problematik dazu, dass eine Überalterung eines solchen Kreises da ist und dass von daher auch eine Gabenbeschränkung vorhanden ist für bestimmte Aufgaben, schon aufgrund der Altersstruktur einer Gemeinschaft. Das kann natürlich pauschal von hier nicht beurteilt werden. Ich meine, man kann nur grundsätzliche Prinzipien herausarbeiten und muss sich dann individuell jeden Kreis anschauen, was dort möglich ist. Was ist an Gabenpotenzial da und was ist nicht da? Mit was kann ich arbeiten? Und eins ist, ich glaube nicht, dass der Herr von uns verlangt, Arbeiten durchzuführen, wo keine Gaben dafür da sind. Von diesem Stress sollte ich mich ganz befreien und auch frei fühlen. Der Herr denkt nicht dran, mir Dinge aufzuhalsen, die nicht geschehen können. Und deswegen darf das auch eine Entlastung sein. Verstehen Sie das? Denn auch wenn Mitarbeiter weggehen oder eine Gemeinschaft kleiner wird oder so etwas, all solche Dinge gibt es ja auch, das setzt ja Stressfaktoren frei. Denn damit einmal kann ich ein einmal installiertes Programm nicht mehr durchhalten. Und ich merke, es wird immer enger und es wird immer enger. Und das sind schmerzliche Prozesse, die sich da vollziehen. Das kann es geben und dann muss ich reduzieren und ich bleibe aber bei dem Standpunkt, dass wir nur gabenorientiert wirklich fruchtbar sein können. Wenn wir programmorientiert sind und sagen, das Programm muss auf alle Fälle durchgezogen werden, das macht die Mitarbeiter kaputt und die das erleben müssen, die motiviert es nicht, Leute dazu einzuladen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig aufgegriffen habe.
Also ich hatte mir an die jungen Leute gedacht. Da war ein Ehepaar, das den Teenager-Kreis gemacht hat. Und dieses Ehepaar hörte von heute auf morgen auf. Ich möchte nicht sagen, warum. Und jetzt haben diese jungen Leute, die eigentlich Glieder dieser Gruppe waren, die Verantwortung übernommen und machen das. Hm. Und so ist es in der Jungjungscha und so ist es in den Mädchengruppen, die Mitarbeiterinnen, die das wirklich aber spitzenmäßig gemacht haben, haben aufgehört. Sie haben es anderthalb Jahre gesagt und es fand sich niemand. Und jetzt haben sie gesagt, gut, nach den Sommerferien wird der Kreis geschlossen, es ist keiner da, in der Gruppe weiter. Und das sind ja Dinge, die lassen einen doch nicht.
Ja, ist ja ganz klar. Das sind schmerzliche Prozesse, aber Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Leute aus diesen Kreisen mit einmal aktiv geworden sind.
Zweierlei Kreise.
Zweierlei Kreise, ja.
Zweierlei, für den anderen ist auch Kreise.
Ja.
Kreise und für die Jungschaft.
Ja, ja. Also ich glaube, dass man vorübergehend, das sagte ich auch, etwas überbrücken kann. Stellen Sie sich mal vor, was wir mal gemacht haben. Ich will das mal ein Beispiel deutlich machen. Ein sehr begabter Dirigent hörte bei uns auf durch Wegzug. Und wir fanden keinen begabten Dirigent für einen großen Chor. Und ich habe mich strikt geweigert, einen nicht begabten Menschen zum Chorleiter zu machen. Ich habe gesagt, das kann nicht Gottes Wille und Sache sein. Das gibt nur Krampf. Die Gemeinde wird keine Freude dran haben. Der wird auf Dauer keine Freude haben. Die Sänger werden keine Freude haben. Alle werden keine Freude haben. Ja, was ist die Alternative? Ich habe gesagt, Leute, lasst uns ehrlich sein, wir haben keinen, der Chor wird auf Eis gelegt. Und der Chor hat sich darauf eingelassen, auf diese Rosskur. Es fand keine Chorstunde mehr statt, es war, weiß nicht, halbes, dreiviertel Jahr. Und wir haben gebetet, Herr, schick uns einen Mitarbeiter, uns ist diese Chorarbeit doch sehr wichtig für die Gesamtgemeinde. Und dann haben wir nach einem Dreivierteljahr, meine ich, wäre es gewesen, einen bekommen, der die Sache sehr gut macht. Und ich fand auch im Nachhinein, es war die richtige Entscheidung. Jetzt macht das Freude den Sängern, der selber findet seine Erfüllung darin, weil er merkt, ich bin gabenorientiert eingesetzt. Was hätten wir gemacht, wenn wir die Stelle blockiert hätten mit einem Nichtbegabten? Ob der abgetreten wäre, wenn ein anderer sichtbar gewesen wäre, das weiß ich nicht. Und wenn er abgetreten wäre oder hätte abtreten müssen, mit welchen Begleiterscheinungen? Frage, ne? Es gibt geistliche Persönlichkeiten, die sagen immer, ich mache das nur so lange, bis ein anderer da ist. Und dann gibt es solche, wehe, wenn dann ein anderer gefunden worden ist. Was dann passiert? Aber es gibt auch die anderen. Die sagen, ich habe das ja wirklich gesagt, ich mache das wirklich nur, bis ein anderer da ist. Jetzt ist er da, ich freue mich, ich singe mit. Aber die sind ja nun auch nicht so allzu oft. Ne? Müssen wir auch mal ehrlich sein. Ja, da halten Sie so ein Beispiel. Dabei.
Zur Mitarbeitereinsetzung, die Ältesten ja für 6 Jahre erstmal eingesetzt. Ist das grundsätzlich so, dass Mitarbeiter auf Zeit eingesetzt werden? Sie sprachen das eben an, dass jemand für ein Vierteljahr mal mitlaufen kann oder mitmachen kann und dann entscheiden kann, ob er dabei bleibt oder nicht. Also werden Mitarbeiter grundsätzlich auf Zeit eingesetzt, weil oftmals ist man in der Arbeit drin und kommt nicht wieder raus, obwohl man eigentlich will.
Ja, also ob das der Weisheit letzter Schluss ist, das will ich nicht behaupten. Ich kann nur sagen, wie es bei uns zurzeit üblich ist. Ich will auch nicht sagen, dass es immer so bleiben muss. Also wir haben diese zeitlichen Limits nur für Älteste und Diakone. Für andere Mitarbeiter, ja, da gibt es gewisse Zwangsläufigkeiten, dass jemand aus der Jugendmitarbeit rauswächst schon aufgrund seines Alters oder Jungschar oder so. Schlimm wäre es, wenn er es selber nicht kapiert und ihm das gesagt werden muss. Aber dafür haben wir für Diese Bereiche haben wir keine Gemeindeordnung, die das vorgeben würde. Aber bei den Ältesten und Diakonen haben wir das. Ja, ja, bitte.
Frage zum Damentest, wir haben uns auch gestern schon darüber unterhalten, können Sie einen empfehlen oder haben Sie selbst was entwickelt?
Tja, also ich habe eine Zeit lang mehr mit Gabentests gearbeitet. Und manchmal kann man mit Gabentests auch Dinge erreichen, die man sonst nicht erreichen kann. Da gibt es ja die bekannten Gabentests von Christian Schwarz und andere. Die haben immer einiges für sich. Nur das ganze Spektrum der Geistesgaben aufzulisten, werden Sie mal sehen. Gehen Sie mal in einen Kreis rein und suchen Sie mal das ganze Spektrum der Geistesgaben dann ab in einem Kreis, wenn einer den anderen beurteilt, wie das bei diesem Gabentest ja geschieht. Da sollen ja die anderen, und das ist ja auch richtig, das andere einen beurteilen. Sie werden sehr häufig merken, und ich merke das überall, wohin ich komme, die meisten haben mit den Gabentests aufgehört. Das ist überhaupt gar nicht mehr in. Das war mal eine Zeit total in, aber das ist total abgeflacht, weil man trotz aller Versuche hat man gemerkt, da kommt gar nicht viel bei raus. Und es ist auch oft gar nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Man merkt es oft sehr schnell, wo die geistlichen Gaben bei den anderen liegen, ohne diese riesen Tests, die man da macht. Wenn man in der Mitarbeit steht und in der Gemeinschaft lebt, kristallisiert sich das wie von selbst heraus. Ich sehe das zum Beispiel bei uns in Bibelgruppen mittwochsabends. Mit einmal kommt der Leiter zu mir und sagt, ich habe wieder einen, der hat Leitungsgaben. Ich merke das im Kreis. Hier, den habe ich mal eine Einleitung und noch eine machen lassen. Der hat echte Gaben, den wollen wir fördern, den wollen wir aufbauen. Und dann ergibt sich das aus der Arbeit. So eins nach dem anderen werden die Leute aufgebaut. Und das ist eigentlich das organische Wachstum eines Leibes. Gemeinde ist ja, auch wenn ich vorhin Organisationsplan hier auf diese eine Grafik geschrieben hatte, bin ich zutiefst überzeugt, dass Gemeinde nicht organisiert werden kann, sondern dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Und dass wir alle Glieder an diesem Leib sind und auch eine Aufgabe haben in diesem Leib, aber das Haupt immer Christus bleiben muss und nicht ungewollt und ungemerkt die Hauptamtlichen plötzlich zum Haupt geworden sind dieses Leibes, sondern dass man da auch sehr wachsam und sehr selbstkritisch gegenüber sich selbst sein muss und immer wieder bleiben muss. Habe ich jetzt Ihre Frage richtig verstanden?
Ja. Eine?
Ja.
Also Sie haben vorhin auch gesagt, im Gespräch wird ermittelt, welche natürlichen und geistlichen Gaben die Leute haben. Also
ja.
Würden Sie mehr darauf einen Schwerpunkt legen,
ja,
im persönlichen Gespräch oder würden Sie, sagen wir mal, auch empfehlen, mal darüber zu lehren, ein paar Abende, und dann die Leute.
Wir haben das zum Beispiel bei uns jetzt gerade hinter uns. Wir haben in diesen Bibelgruppen mittwochsabends fortlaufend die zweite Hälfte des Römerbriefes. Und da kommt ja auch Römer Kapitel 12, diese Sache mit den Geistesgaben. Da habe ich für all diese Gruppen so ein Set kopiert, damit sie einfach mal diese Auflistung der Geistesgaben kennen, die Einordnung der Geistesgaben. Da gibt es ja bestimmte Kataloge im Neuen Testament. Und dass man sie unter bestimmten Gesichtspunkten einordnen kann, dass alle Gaben eine Kurzdefinition bekommen, dass man das auch erklären kann, auch anderen erklären kann, was damit gemeint ist. Und dann habe ich auch da mal einen Gabentest angefügt, damit die Leute das mal kennengelernt haben. Und ich habe schon gemerkt, dass einige damit arbeiten und jetzt gegenseitig sich die Leute gesucht haben, die sie gut kennen, denn mit denen kann man das im Prinzip nur machen. Mit anderen, die einen nicht gut kennen, und sie machen das. Aber dieses Flächendeckende, wie wir das oft in Schulungen gemacht haben, also ich muss sagen, da sind Dinge manchmal, die waren ein bisschen merkwürdig, die dabei rausgekommen sind. Es war auch ein bisschen krampfhaft manchmal. Und da habe ich nicht die besten Erfahrungen mitgemacht.
Also wir haben das jetzt vor kurzem gerade durchgeführt bei uns. Und das Echo war unter anderem das beste Echo auf die Bibelarbeit in der 1. Korinther 12.
Ja.
Das fand ich ganz interessant. Wir haben uns also bewusst zunächst Zeit genommen, an einem Abend, 1. Korinther 12, als Bibelarbeit durchzunehmen. Und ganz zum Schluss war auch der Test. Und also das Biblische, dieses Auslegen, einfach mal vorstellen der Gaben.
Ja.
Und vor allen Dingen dann das Wort für Wort, also Vers für Vers, bin ich da durchgegangen,
ja,
den Organismus. Und der Test selber hat vielleicht eher manche Fragen auch aufgeworfen, das merkte ich. Hat da manche Rückfragen Breite noch gehabt. Sodass ich gedacht habe, ich wollte eigentlich auch erst einen viel umfangreicheren Gabentest nehmen, aber ich bin da so ein bisschen kuriert worden. Ich dachte, das ist besser. Man lässt dann noch mehr Freiraum und man geht den zusätzlichen Gabentest an.
Ich denke, dass die Gabentests manchmal von einer Voraussetzung ausgehen, die in der Heiligen Schrift nicht genannt ist, die, ich will mal dahingestellt sein lassen, ob sie richtig oder falsch ist. Nämlich, dass die Summierung neutestamentlicher Gaben, wenn ich sie nach 1. Korinther 12, das Sie genannt haben, Römer Kapitel 12, Epheser Kapitel 4 und so weiter, diese ganzen Charismenlisten zusammentrage und aneinanderreihe, dass man sagt, Gottes Plan ist für alle Zeiten, dass diese Gaben in der Gemeinde da sind. Steht nirgends im Neuen Testament. Gott gibt, wie er will. Es ist immer die Souveränität Gottes. Und dass Gott austeilt souverän, auch in Zeiten und Epochen und Situationen, wie er will, das steht im Neuen Testament. Und wenn ich die falsche Voraussetzung habe, dass ich sage, die müssen alle da sein, dann gehe ich über das Neue Testament hinaus. Das kann richtig sein, das kann aber falsch sein. Ich gehe über das Neue Testament hinaus. Das muss ich ganz deutlich sehen. Und daher kommen manche krampfhaften Zuckungen im Blick auf diese Dinge auch.
Und die deutlichste Anfrage bei mir war, das fand ich hochinteressant, dass jemand sagte, er wird eine Liebearbeit erhalten, dann geht es um Geistesgaben.
Ja.
Dann wird ein Fragebogen gestaltet und durchgeführt. Und der geht aber... Das ist ein empirischer Fragebogen, der mit versucht, so ein bisschen wissenschaftlich zu sein, aber doch nicht ganz wissenschaftlich ist. Kann man das so machen? Also der hat sich schwer getan, hier etwas zu verknüpfen, zu verbinden. Also ein Student war das. Und ich habe gedacht, ja, er hat recht. Er ist auch ganz schnell bei den Fragen, er wusste genau, in welche Richtung die gingen, ja? Weil er eben geschult war. So genau, aha, jetzt Fragen sind so, um da Dinge abzuklären.
Es gibt ja viele Tests heute. Es gibt ja ganze Gemeindetests, wenn Sie Campus für Christus, die Abteilung Gemeindeaufbau sehen, die haben solche Computertests für Gemeinde. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt von Ihnen. Da sind dann, ich weiß gar nicht, 150, 200 Fragen oder was. Und die werden in der Gemeinde ausgegeben, die werden eingereicht, die werden dann computermäßig verarbeitet und ausgewertet und dann sollen die Stärken und Schwächen der Gemeinde dabei rauskommen. Habe ich alles mal durchgeführt. Manchmal sogar mehrfach. Aber ich habe auch entdeckt, dass da unheimlich viele Schwachstellen sind und Bruchstellen da drin und dass es so eigentlich letztlich nicht laufen kann. Hier und da kriege ich einen Hinweis, wo man vielleicht dran arbeiten muss. Das will ich gar nicht bestreiten, dass es mal hier und da hilfreich sein kann, auch wenn Gemeindeglieder zu bestimmten Punkten mal ihre Meinung sagen oder wenn jemand sagt, wollen wir sehen, wie wohl die Leute sich in der Gemeinde sie solche Bogen austeilen. Wenn Sie zum Beispiel eine Phase haben, wo ein Gemeindezuchtsfall ansteht, der die Gemeinde sehr beunruhigt, da ist nicht viel mit Wohlfühl. Da sind alle irgendwo ein Stück durcheinander gewirbelt. Und wenn ich das dann zu einer Grundlage weiterer Schlüsse nehme, da liege ich doch irgendwo daneben. Das heißt, es müssen viel erfahrener die Dinge angegangen werden. Die sind komplexer, als diese Leute das in ihren vereinfachten Formen manchmal machen. Und auf der anderen Seite würde ich sogar umgedreht argumentieren, ohne mich, meine ich, zu widersprechen. Sie sind viel einfacher. Sie sind viel einfacher, wenn der Geist Gottes, und das nicht als Chiffre verstanden und so als eine billige Floskel, wirklich Raum in uns und in unseren Gemeinden zum Wirken hat, schafft er sich. Das ist interessant. Schafft er sich seine Strukturen? Sie können Strukturen übernehmen, die sich bei anderen bewährt haben und meinen, die Strukturen und Methoden machen es und sie gehen total baden damit. Gibt es viele Beispiele für in der Gemeindewachstumsbewegung, wo man einfach Programme und Strukturen kopieren wollte, übernommen hat und meinte, damit das Leben zu haben. Es ging nicht. Wir können voneinander lernen. Und wir können Anregungen aufnehmen, aber wenn nicht das belebende Element durch den Geist Gottes wirklich kommt, und dass wir es nicht nur betonen, ich glaube, dass Christen oft viel zu viel diese theologischen Richtigkeiten betonen, ohne dass sie lebensmäßig vollzogen werden. Und da liegen die Schwierigkeiten, denke ich.
Das Thema ist auch schwierig, wenn man das als auf Heiler sieht, irgendwelche Tests zu machen und zu erfahren, jetzt, wie das laufen sollte, sondern ich denke, dass das eine Hilfe sein kann. Für eine Gemeinde und für einen
Einzelnen
anbieten kann.
Richtig.
Sagen, oder auch wenn das jemand anfangen will oder man das anbieten will, dass das eben, wie Sie vorhin auch sagten, dass es eine geistige Grundlage braucht.
Ja, klar.
Das heißt, dann wird es der tote Knopf in der Geschichte. Ja.
Ja.
Und dann kann das eine Hilfe durchaus sein.
Sie können, Sie können zum Beispiel, wenn Sie so eine Gemeindeanalyse machen, meinetwegen einen Ist-Zustand feststellen und können meinetwegen feststellen, in der Gemeinde ist wenig Gemeinschaft da. Das hat eine Umfrage ergeben durch die Fragen. Obwohl Sie sich nicht täuschen dürfen, wie die Fragen formuliert werden, suggerieren Sie auch. Also mit diesen Umfragen, die Fragenformulierungen müssen sehr kritisch betrachtet werden. Sie können Ergebnisse durch Formulierung fast vorgeben. Deswegen muss man da auch selbstkritisch sein. Aber nehmen wir mal an, dann kann ich doch nur eine Zielsetzung haben, es soll eine gute Gemeinschaft in der Gemeinde entstehen. Und die zu den Grundbegriffen einer Planung im Allgemeinen, auch in der Gemeinde, gehört doch, dass ich zum Ziel nur durch Zwischenziele komme. Das heißt, ich kann nicht vollkommene Ziele immer setzen und die gleich anstreben wollen, das erreiche ich nämlich nicht, das gibt nur Frustrationen in einer Gemeinde. Ich muss dann eben sehen, wenn jetzt wenig Gemeinschaft da ist, überlegen wir, auf welchen Zwischenetappen kommen wir zu dem Ziel. Zum Beispiel, dass wir sagen, wir müssten mal ein Wochenende in der Gemeinde verbringen. Warum müssen es immer Freizeitheime sein? Unsere Häuser sind doch da. Freitagabend bis Sonntagabend in der Gemeinde verbringen, mit Kochen und allem, wenn eine Küche da ist, wenn keine da ist, finden wir eine andere Lösung, wie wir uns ernähren können und einfach ein Wochenende in der Gemeinde verbringen. Wäre ein schöner erster Schritt, um Gemeinschaft zu vertiefen. Gemeindefreizeiten im eigenen Haus kosten nicht viel. Wir übernachten zu Hause und reisen am nächsten Morgen wieder an. Haben wir öfter gemacht. Hat uns unwahrscheinlich geholfen, nicht viel gekostet. Und ein paar Leute haben die Arbeit in der Küche gemacht. Und dann haben wir vielleicht ein anderes Ziel, meinetwegen die Kleingruppen auszubauen, dass dort verbindliche Beziehungen wachsen können, um dann diesem Ziel in einer verbindlichen und engen Gemeinschaft zu leben, nahe zu kommen. Und das könnte jetzt in anderen Bereichen ähnlich sein. Wir kommen immer nur durch klare, formulierte Zwischenziele zum Ziel. Und das wäre dann so die Grundbegriffe der Planung.
Sie haben vorhin den Widerbrief im Nebensatz erwähnt.
Ja.
Ich hatte den Eindruck, vielleicht habe ich mich getäuscht, dass Sie mit dem, was Widerbrief so macht, nicht so ganz 100% die Antwort haben. Ist das richtig?
Nein, das ist falsch. Ja. Das ist falsch. Was Willow-Krieg macht, schätze ich sehr hoch ein. Aber was man in Deutschland mit Willow-Krieg macht, schätze ich ganz gering ein. Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das hierher passt und ich halte das für einen Irrweg. Mittlerweile mehren sich die Stimmen auch, die das ähnlich sehen, nach der Euphorie dieser Kongresse, die jetzt da gewesen sind. Und unsere eigene Bundesgemeinschaft hat ja kräftig mitgemischt mit Willow-Krieg und macht das nochmal bei unserem G-Kongress in Nürnberg jetzt, dass der Bill Heibels auch noch zwei Referate halten muss. Also Bill Heibels, ich habe mich mit ihm beschäftigt anhand von Literatur, Videofilm und so weiter. Ich war nicht selber dort, habe es aber von denen gehört, die auch dort waren. Und Bill Heibels habe ich nicht zu kritisieren. Ich glaube, dass der eine sehr gute Arbeit macht in seinem ganz anderen Umfeld als bei uns und dass unsere Leute oft gar nicht richtig verstanden haben, wie anders unser Umfeld ist, um es nur an einem Ding deutlich zu machen. Ich war ja selber in den Staaten und weiß, dass dort vieles ganz anders aussieht. Zum Beispiel gehen in den Vereinigten Staaten laut Statistik landesweit im Schnitt 43% der Bevölkerung sonntags morgens in einen Gottesdienst. In einen wie gearteten auch immer, aber in einen Gottesdienst. In Deutschland sind es maximal 5%. Wenn Sie so wollen, ist das der 10. Teil. Wir gingen hier 43% sonntags morgens in einen Gottesdienst, müsste die Polizei im Verkehr regeln. am Sonntagmorgen. Versuchen Sie sich das mal vorzustellen. 43% werden alle zu den Gottesdienstzeiten auf den Beinen und mit den Autos und so weiter unterwegs, was hier passieren würde. Und das ist die Situation in den USA. Und wenn in den USA, und da ist nicht Bill Hybels das einzige Beispiel, plötzlich einer ein gutes, interessantes Gemeindeprogramm aufmacht, gibt es eine Wanderungsbewegung von den Gemeinden. Der Bill Hybels sagt immer zu Recht, und das nehme ich ihm auch ab, das ist nicht seine Zielgruppe. Seine Zielgruppe ist die säkularisierte Bevölkerung. Aber er darf sich nicht einbilden, dass er an diesen 43% seine Gemeindearbeit macht, sondern die Willigkeit, die Offenheit, einen Gottesdienst am Sonntagmorgen zu besuchen, liegt schon bei 43% der Bevölkerung. Sicher wird er sich nicht darauf beschränken, er wird an den anderen Prozenten, sage ich mal, auch arbeiten. Und dann tut er eine Arbeit, eine fantastische Arbeit, kann ich nur sagen. Nur, die Leute, versuchen Sie mal in Ihren Gemeinschaften ein ähnliches Programm zu machen. Ich behaupte, Sie übernehmen sich in der Regel hoffnungslos und die Frustration nach einiger Zeit ist viel größer als alles, was Sie eigentlich mit guter Absicht erreichen wollten. Der Schuss geht nach hinten los, wenn die Enttäuschungen nämlich hier kommen, dass wir das Mitarbeiterpotenzial nicht haben, dass Theaterstücke interessant aufführen kann, dass wir die Mitarbeiter in dem Maß nicht haben, für diese kleinen Kreise die Leute woanders her einzuladen, dass sie das dort machen und eine Show abziehen und dann doch nicht aus der eigenen Gemeinde kommen. Ich gehe sowieso bei uns einen ganz anderen Weg. Wir machen Gästegottesdienste seit Jahr und Tag. Und mir ist es wichtig, diese Gästegottesdienste, die in regelmäßigen Abständen oder manchmal unregelmäßigen stattfinden, nicht zu sehr abzuheben von den anderen Gottesdiensten, von einem ganz anderen Gedanken her. Ich möchte den Leuten nicht eine Sache vorspielen und am nächsten Sonntag finden sie ein ganz anderes Bild und dann sagen sie, die haben uns vernarrt. Sondern ich möchte zwar eine klare evangelistische Botschaft mit der Zielrichtung Entscheidung für Christus, aber ich möchte viele Elemente drin haben, die Sie am nächsten Sonntag als verwandte Elemente wiederentdecken und sagen, hier ist eine Kontinuität drin. Und wenn ich das jetzt über Jahre verfolge, muss ich sagen, hat das bei vielen Leuten Vertrauen geschaffen, statt immer den Reiz des Neuen auszulösen, der wieder enttäuscht wird. Das war meine Philosophie. Ja, er ist nicht schuld dran. Unsere Leute machen das. Ja, unsere Leute machen das. Ja, ja.
Das aufzunehmen, das hat mir jemand letztes Abend mal gesagt, mit welcher Liebe sie sich darum bemühen, Menschen zu erreichen, die eben nichts mit Christus am Hut haben. Und dazu keine Kosten und Mühen zu scheuen, das umzusetzen. Aber so, wie es in der Gemeinde und im Ort möglich ist.
Ja. Ja, aber da muss ich doch gar keinen von den USA holen, Entschuldigung. Es gibt so viele in Deutschland, die auch eine Liebe zu Jesus haben, die ich genauso einladen kann. Ich habe wirklich nichts gegen Amerikaner. Überhaupt nicht. Und ich meine auch nicht, dass wir nicht international lernen dürfen. Nur dies, was hier, das finde ich, Entschuldigung, albern.
Es ist eine Frage, warum wird das manchmal nicht erkannt? Das sind doch geistlich urteilsfähige Leute, und ich bin Ihnen dankbar für dieses klare Wort.
Ja, also ich kann Ihnen nur meine Eindrücke sagen. Ich will das mal aus einem anderen Gebiet nehmen. Wir waren zu einer Seniorenfreizeit in Österreich, einen gläubigen Busfahrer, der ist auch selber der Unternehmer, hat uns selber gefahren, kenne ihn sehr gut. Und der macht auch immer Reisen und mietet gute Hotels an. Mit einem Mal sagt er zwischendurch, saß vorne neben ihm, mit unseren Programmen für unsere Kunden können wir eigentlich keine Steigerung mehr vornehmen. Wir haben uns so gesteigert mit der Auswahl von Hotels und was wir den Leuten bieten. Also wir haben immer die Sache höher geputscht und wir können uns nicht mehr steigern. Und was machen wir jetzt? Wir sind in einer gewissen Ratlosigkeit. Und in der christlichen Szene habe ich fast auch den Eindruck, es müssen immer so irgendwelche besonderen Dinge sein. Man putscht sich hoch und irgendwann muss der Knick kommen. Das geht nicht mehr weiter. Und jetzt hat man den Bill Hybels entdeckt. Glauben Sie mir oder glauben Sie es nicht? Ich sage Ihnen, ohne jetzt eine prophetische Aussage im biblischen Sinn machen zu wollen, warten Sie noch bis nächstes Jahr Herbst, dann wird hier kaum noch jemand von Bill Heibels sprechen. Aber ich fürchte, man hat einen anderen aus der Tasche gezogen. Und dann ist ein anderer, ich karikiere natürlich jetzt mal ein bisschen in Anführungsstrichen, da ist ein anderer Guru da, obwohl der Bill Heibels überhaupt kein Showman ist. Der Bill Heibels macht von sich kein Aufheben. Und also ich habe nicht Bill Heibels in die Arbeit zu kritisieren. Ich kritisiere nur, was man in Deutschland mitmacht. Ja.
Ich weiß nicht, wie es hier so gegangen ist, aber man läuft auch verschiedene Phasen durch in seinem Leben in Bezug auf Konzepte. Also ich muss sagen, auch durch den Reisedienst, in dem ich nun lange Jahre war, auch wie das sein werde jetzt wohl, war ich immer sehr scharf auf Konzepte. Wir waren auch vor über 4 Jahren drüben in Willow Creek und das war auch alles begeisternd, diese ganze Sache. Und ich sehe es auch so und kann das auch, möchte das auch nochmal wirklich bestätigen, weil in mir persönlich diese Überzeugung auch gewachsen ist in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben ja auch die Berichte gehört von Hamburg, ja, von dem Kongress. Das Votum war fast überall eindeutig, nicht das Konzept hat uns begeistert, sondern das geistliche Leben, was rübergekommen ist. Aber ich frage jetzt auch ein bisschen weiter, was wird jetzt an geistlichem Leben vor Ort umgesetzt von diesem Kongress? Und ich weiß nicht, ob man nicht in der Gefahr steht, ich will das jetzt keinem von uns unterstellen, der da war, ich wäre auch gern da gewesen, nachdem ich das gehört hatte. Ich hatte jetzt Willow Creek mitgekriegt, deswegen habe ich gedacht, das interessiert mich nicht mehr, ich habe die Sache gesehen und man kann es dann auch ein bisschen einschätzen. Aber für mich ist doch die Frage wirklich, wenn ich dort geistliches Leben erlebe, kann ich es umsetzen? Und das, was du immer wieder betont hast, ja, sind die Dinge geistlich geführt, wenn ich Aussagen mache? Was steht letztlich dahinter? Ist es wirklich geistlich inspiriert? Oder ist es ein Stück faszinierend? Wir haben wieder mal etwas Neues, das läuft 1-2 Jahre und die Laufzeiten von neuen Dingen werden immer kürzer werden in unserer Zeit. Wenn man sich mal heute Videoclips anguckt, ich weiß nicht, wer sich das ab und zu mal anguckt im Fernsehen, diese kurzen Sequenzen, die da gezeigt werden, ja, wenn Lieder gespielt werden und dann diese Clips dazu, das sind nur noch Sekundenaufnahmen. Und das ist unsere Zeit, Sekundenaufnahmen. Und wenn die Sekunde auch dann 1-2 Jahre dauert, ich glaube auch, an der Stelle müssen wir zurück, wie es die Reformation gesagt hat, zurück zu den Quellen. Zurück zum Wort Gottes. Und wenn wir hier eine feste Verbindung haben, auch im Gebet, dass Gott hier heraus für eine örtliche Situation etwas schafft. Wenn er es nicht schafft, müssen wir auch vor Gott stehen bleiben, bis er schafft. Aber nicht auf diese Züge aufspringen, es werden in den nächsten Jahren auch manche Züge.
Wobei Bill Heibels sicher vieles von dem auch so betont, ja, er selber. Das genau. Ja, und geistliche Impulse kann man sicher bekommen, nur, ich habe mal gesagt, die kann man billiger haben.
Ja, so ja. Ist es. Ich habe doch meine Bibel, ich kann mich zu Hause hinsetzen und ich kann beten und ich kann mir Leute, Geschwister nehmen, mit denen ich zusammen bin.
Ja, oder in Deutschland. In Deutschland gibt es Leute, die auch von dieser brennenden Liebe entzündet sind, wie Willow Creek. Es ist wunderschön. Und die auch gute Konzepte haben, die in unsere Situation hineinpassen und uns viel mehr Anregungen letztlich geben als diese. Dazu kommt ja noch was ganz anderes. Wer drüben sich mit Gemeindewachstumsfragen beschäftigt, sieht, dass zum Beispiel die Flexibilität und die Bereitschaft, Dinge zu wechseln, um ein Vielfaches höher sind als bei uns. Die Statistik sagt, in den USA zieht man um alle 3,5 Jahre. Der Deutsche zieht um alle 11,5 Jahre. Und diese Entwurzelung, die ständig in dieser Gesellschaft drüben drin ist, bedeutet ständig Neuorientierung und heißt immer eine Chance für die Gemeinden, die besondere Programme anbieten. Wenn die Leute es wieder zuziehen, die Gemeinden, die ein interessantes Programm anbieten, werden allein schon von diesem Potenzial derer, die bereit sind, einen Gottesdienst zu besuchen, zuerst einmal profitieren. Und das sind, da macht Bill Heibels sicher eine gute Arbeit, aber nicht nur er. Drüben gibt es viele solche Beispiele. Aber es gibt ja schon ein nächstes Modell, Serendipity ist ja schon da mit dem Kleingruppenmodell und da ist schon ein anderer wieder aus der Schublade gezogen. Und da werden auch noch andere kommen. Ich fürchte, dass die Pietisten etwas machen oder die Evangelikalen etwas tun, was sie manchmal den Charismatikern in anderer Weise vorgeworfen haben, dass sie es mit anderen Vorzeichen selber machen. Nämlich auch immer sich wieder aufputschen mit neuen Leuten, neuen Ideen und dass sie nicht merken, dass die Arbeit an der konkreten Basis eigentlich das Fruchtbringendere ist und das Tragendere ist. Sehr kritische Worte, aber
ja, bitte. Ich denke, was Bill Halbitz und die Krieg-Sache zeigt, ist im Grunde genommen ja auch, dass biblische Gemeindebauprinzipien in den jeweiligen Kontext übersetzt,
ja,
das ist der amerikanische Gesellschaft,
richtig,
dass das Frucht trägt.
Genau.
Ich glaube, dass das von der Zeit des Neuen Testaments bis heute so ist. Ich habe bei dem Buch von Erich Schnepel, Gemeinde Jesu im 20. Jahrhundert, wird nicht mehr aufgelegt, kann man nur noch antiquarisch kriegen, dünnes Buch, da stehen die Bauprinzipien, Gemeindebauprinzipien von Bill Halbitz auch drin.
Ja.
Ja, eben auf schnepelische Art,
ja.
Aber, und ihm ist das ja auch geschenkt worden. Und ich denke, das macht mir Hoffnung,
ja,
dass man jetzt nicht gucken muss, Bill Halbitz oder jetzt auch Ihre Gemeinde 1100, dann kann ja auch mal ein Schlag, dass er sagt, wie bezeichne ich dann in meiner Gemeinschaft 10 Mitglieder und wenn am Sonntag alle da sind, haben wir noch 18. Was kann ich jetzt umsetzen?
Mhm.
Biblische Gemeindebauprinzipien kann ich auch in einem Ort umsetzen, einem Dorf,
ja,
und dann fange ich mit einem ganzen,
ja,
Gemeinschaft.
Ja. Jetzt verstehen Sie vielleicht ein bisschen meine Zurückhaltung von der eigenen Gemeinde zu berichten, weil ich meine, das ist nicht unbedingt hilfreich in so einem Kontext, in dem wir uns bewegen.
Ja, ich dachte gerade,
ja,
du hast doch auch klein angefangen.
Ja, gut, ich kann das außerdem, ich selber komme vom Land, aus Nordhessen, von einem kleinen Dorf mit einer kleinen Hausgemeinde. Und im Nachbarort war die Gemeinde dann etwas größer. Damals, vielleicht als ich aufgewachsen bin, weiß gar nicht mehr genau, ich nehme mal an 40 Mitglieder. Und bei uns in der Hausgemeinde waren es vielleicht 10 mal 15. Also von daher kenne ich diese Dinge. Und wenn du meinst, dass das mutmachend wäre, will ich gerne auf dich noch ein Stück eingehen. Dort, als ich nach Gießen kam, waren es 65 Mitglieder und auch so viele Besucher. Und dann hatte ich noch eine Zweiggemeinde in Polheim nebenan. Ich habe die beide betreut. Die waren vielleicht 35 Leute oder 30, weiß ich so ungefähr, 35. Bitte? Ja. Da war es gewesen. Stammen Sie von Polheim?
Nein.
Okay. Ja, und wir haben uns sehr, sehr schwer getan, am Anfang irgendeinen fremden Menschen zu erreichen. Der Anfang war wirklich sehr, sehr schwer. Und es war und ist eigentlich bis heute geblieben ein intensives Mühen um den einzelnen Menschen. Ich kann es heute eigentlich auch nicht anders bezeichnen. Obwohl, je größer die Gemeinde wurde, je leichter ist es geworden, Leute einzuladen. Das liegt an verschiedenen Faktoren, unter anderem an dem, dass ein Neuer, wenn er in einen zu kleinen Kreis kommt, sich von allen beobachtet fühlt, sofort entdeckt sieht. Und das ist ihm ein sehr unangenehmes Gefühl. Das kann ich aber nicht krampfhaft ändern, wenn ich einen kleinen Kreis habe. Das ist nun mal eine Gegebenheit. Ich kann das nicht, diese Stufen nicht überspringen. Und in denen habe ich auch gestanden und habe gesehen, dass wir uns um den Einzelnen umso mehr durch vertrauensbildende Maßnahmen bemühen müssen, durch Mitarbeit auch bei gemeinsamen Evangelisationen, größerer Art, zum Beispiel das Jans-Team in früheren Jahren war dort und dann war Gerhard Bergmann, Anton Schulte und all diese Leute, die heute ja alle nicht mehr up to date sind. Und jetzt ist dann eher Ulrich Bazzani oder mal war es Peter Hane oder solche Leute. Bei den Evangelisationen haben wir neue Leute gewonnen Und durch die Art, wie die auch evangelisiert haben mit Seelsorgehelfern und nicht alle Gespräche auf sich gezogen haben, sondern das Delegationsprinzip auch in der Evangelisation angewandt haben, sind viele Kontakte zu Fernstehenden durch die Nacharbeit dann entstanden, die seelsorglichen Gespräche. Und dann hat es langsam zugenommen. Ich könnte Ihnen das alles, die Folien habe ich aber nicht hier. Wir haben alle solche Dinge, alle auch demografisch verfolgt und könnte das alles jetzt hier, die habe ich ja bewusst nicht mitgebracht, weil ich dachte, das ist einfach nicht hilfreich, wenn ich solche Dinge von der Entwicklung unserer Gemeinde zeige. Ja, und dann haben wir immer wieder gemerkt, es gibt Wachstumsknoten, dass wir zum Beispiel eine neue Struktur brauchten, als wir auf 90 zugingen, eine neue Struktur brauchten, als wir bei 120 waren, und das ging sehr langsam über Jahre, eine neue Struktur, als wir bei 150 waren. Zuerst habe ich um diese Zusammenhänge gar nicht gewusst, ich habe es nur immer empfunden. Es muss irgendwas anders werden und neu kommen. Und dann war es schon in den Vereinigten Staaten, als ich mal war, da war auch Günter Hopp mit. Und wir haben Gemeindewachstumsseminare in den Staaten besucht, in Kalifornien. Mit einem Mal zeigen die eine Grafik und sagen, das hätte die Auswertung von 2000 wachsenden Gemeinden auf allen Kontinenten ergeben. Da gibt es Wachstumsknoten an bestimmten Größenordnungen. Und dann zeigten die auf der Folie genau die Größenordnungen, die ich jetzt mit viel Schmerzen durchlitten hatte, in dem Glauben, das wären immer unsere speziellen Wachstumsknoten am Ort gewesen, unserer Gemeinde. Und die sagten, in 2000 wachsenden Gemeinden gibt es dieselben Gesetzmäßigkeiten. Und dann sich darüber zu unterhalten, wie diese Dinge, wie die Strukturveränderung sein muss, und das ist sicher von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Daraus sind zum Beispiel die Diakonate bei uns einmal geboren. Diese geografischen Bezirke. Ich hatte keine Ahnung von diesen Dingen vor Jahren und war total aufs Gebet angewiesen. Und ich war ziemlich ratlos, kann mich noch an eine Situation besinnen und liege abends im Bett und sinne weiter und bete und so. Mit einem Mal kam diese Geschichte mit den Diakonaten und ich habe immer so einen Block in meinem Nachttisch und einen Kuli und dann hole ich den raus und fange an zu schreiben. Und dass ich nicht gerade so ein sehr großer Schwärmer bin, haben Sie vielleicht gemerkt heute. Und in einer halben Stunde hatte ich ein neues Konzept für die Gemeinde als aufgeschrieben mit den Diakonaten, habe das den Ältesten vorgetragen und wir haben gemeinsam gesagt, das ist es für die nächste Strecke. Ich behaupte nicht, das ist das für immer. Ich denke, wir müssen flexibel bleiben. Das kann sein, dass wir mal ein ganz anderes Konzept haben werden und eine andere Kleingruppenstruktur haben werden, das weiß ich nicht. Aber es war für diese Phase ein Konzept, das Gott gesegnet und das Gott gebraucht hat. Und da merke ich, wie es auch gemeinsame Gesetzmäßigkeiten gibt, von denen ich zunächst nichts wusste, dann sie kennengelernt habe und Gott mir vorher in seiner Gnade, in der Hilflosigkeit schon ein Stück Wegführung geschenkt hatte. So kann man es dann erleben.
Die Diakonate ist aber jetzt nicht irgendwo ein Programm, sondern es ist ja zutiefst geistlich. Also, dass einer Verantwortung übernimmt für 10 oder 12 Personen, die wie eine kleine Gemeinde für ihn sind, die er auch ein Stück betreut, wo er sich um die Alltäglichkeiten der 12 Leute, die zu dem Diakonat gehören, kümmert. Das finde ich ist ja nicht irgendwo ein Programm, sondern ist ja geistlich auch gefüllt.
Das habe ich hier, das Konzept von den Diakonaten habe ich ihm gegeben. Das könnt ihr kopieren, wenn ihr wollt. 2 Seiten. Ja, könnt ihr das haben, wo ich das auch geistlich begründe, so in dieser Richtung.
Also, ja. Dass man nicht irgendwo ein Programm entwickelt, sondern sagt, hier ist, das ist ja auch geistlich gefüllt.
Ja, ja. Sehr wichtig. Ja, ja, freilich. Ich meine, es gibt viele Dinge, zum Beispiel, wenn ich Gemeindeaufbau betreibe, muss ich sehen, wie diese Dinge zusammenhängen, Evangelisationsformen und Gemeindewachstum. Eigentlich ist wichtig, dass wir alles, was hier drauf ist, anstreben. Zum Beispiel das interne Wachstum, Evangelisation innerhalb der Gemeinde, die Familienangehörigen, christliche Erziehung der Kinder und alles, was dazugehört. Sehr wichtig, dass sie nicht vernachlässigt werden. Aber dann muss es auch das Wachstum durch Ausdehnung geben, nämlich Evangelisation am Ort soll ja nicht auf unsere Familien beschränkt bleiben, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Mitbürger des Wohnortes. Und dann Wachstum durch Erweiterung. Ich glaube, das ist das Thema heute Abend hier mit Jürgen Mette. Gemeindegründung, habe ich, stimmt doch, ne? Das kommt doch heute Abend. Evangelisation und Gemeindegründung. Mitbürger deutscher Herkunft. Also, wo können wir Gemeinden gründen? Wir haben auch mehrere Tochtergemeinden gegründet von uns aus in Gießen. Und ich weiß, wie die Phasen manchmal schwierig sein können und auch, was uns ein Stück helfen kann. Dann Wachstum durch Überbrückung, Evangelisation über kulturelle und nationale Grenzen hinweg, Ausländer in Deutschland und in fremden Ländern. Wir sprachen heute am Tisch von der Ausländermission, die eine Schwester ist ja darin tätig. Uns ist das auch zunehmend wichtig geworden. Ich weiß noch, wie mir das als ein absoluter Widerspruch erschien, Missionare ins Ausland zu senden und die Ausländer in Deutschland nicht genügend zu berücksichtigen und zu evangelisieren. Irgendwann wurde mir das deutlich, das passt nicht zusammen. Sondern wenn uns die Ausländer wichtig sind, dürfen sie uns nicht nur im Ausland wichtig sein, müssen uns auch hier wichtig sein. Und daraus sind dann verschiedene Arbeitszweige geboren. Ich habe so ein bisschen ja schon erzählt davon, auch mit dieser Übersetzungsmöglichkeit. Und ich möchte dazu nochmal Mut machen, auch diese Arbeit anzufangen, auch in den Gemeinschaften, nicht an dem unbedingt Beispiel zu nehmen, wir haben das in dem großen Stil gemacht, dass wir eine teure Übersetzungsanlage eingebaut haben, die uns sehr hilft, das zu tun. Wir haben so, es schwankt schon mal, zwischen 60, sage ich mal, und 100 Ausländer im Gottesdienst sonntags. Unter den anderen sitzen 6 Sprachgruppen, haben auch schon mit 7 und 8 gearbeitet, aber es sind eigentlich 6. Man kann das viel einfacher machen. Man kann mit einer Sprachgruppe, die da vorherrschend ist, in einer Ecke eines Saales das machen. Man muss es auch nicht drahtlos oder per Infrarot übertragen über eine teure Anlage. Man kann das ganz einfach gestalten, indem man das verdrahtet und nur einen Kopfhörer hat und dann einen Übersetzer hat, aber sich auch beginnt, um diese Ausländer zu kümmern und da mal Kaffee trinken macht oder Jesusfilm zeigt, wie am letzten Sonntag hatten wir das, war wunderschön, wie die Ausländer auf den Jesusfilm reagieren. Ich möchte Ihnen einfach Mut machen zu diesen Diensten auch an den Ausländern. Ja, gut. Jetzt haben wir die Zeit überschritten, ne?